Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, heute wieder mit dem Robert.
Hallo.
Und dem Udo.
Hallo.
Na, und wieder zwei weitere Wochen von diesem unsäglichen 2020 überstanden.
Wie gesagt, mach deine Hoffnung nicht so groß, dass 21 besser wird.
Ich glaube, dass es besser werden wird.
Mhm. Beweisen wäre.
Ja, ich bin da optimistisch und ich vertraue in unsere Medizin. So.
Ja, das sowieso, aber wie gesagt, wir müssen uns alle mal es ist dieses Jahr viel Negatives und viel Positives passiert. Und das wird nächstes Jahr genauso weitergehen. Hört auf, euch so auf das Negative zu konzentrieren. Ja, das macht euer Kopf mit euch. Hört auf, euch so stark auf das Negative zu konzentrieren. Und damit haben wir nicht irgendwas über WordPress zu erzählen.
Jetzt kommt das Positive, genau.
Der Udo.
Der Udo?
Der Udo ist auch da.
Hallo Udo.
Ja, ich bin hier.
Der Udo ist auch da, ja, das ist richtig. Aber ich würde es einfach mal sagen, wir fangen jetzt einfach mit dem WordPress Core wie immer an und dann erzählen wir ein bisschen, was da Neues gibt. Zum einen natürlich wie immer Gutenberg, der wird ja dann fortlaufend weiterentwickelt. Da gibt es immer viele Änderungen und da sind halt wieder viele kleinere Änderungen reingekommen. Gutenberg 9.4 könnt ihr euch jetzt dann installieren und da sind folgende Änderungen drin. Da gibt es die Buttonbreite, die kann man jetzt anpassen in Prozentangaben. So, da kennt ihr vielleicht diesen kleinen Button unten 25%, 50, 75 oder 100%. So dass man die Größen wenig bestimmen kann. Bisher hat sich das immer orientiert im Text, der drin war. Es gibt jetzt Blockvariationen. Da kann man dann beispielsweise so ein Menü von horizontal auf vertikal stellen, je nachdem, welche Blockvariation euch der Block dann anbietet. Dann gibt es noch die Größe der Icons für die Social Icons, die kann man bestimmen. Und es gibt auch für die Listen jetzt halt eben eine Möglichkeit, die Fontgröße zu bestimmen. Und noch viele weitere kleinere Änderungen in Gutenberg. Vor allen Dingen auch viele Bugfixes. Und in der Gutenberg-Version, die, wie gesagt, in der Plugin-Version, die ihr euch installieren könnt, die bitte nicht auf Produktivumgebungen benutzen. Da könnt ihr dann halt eben auch noch die ganzen experimentellen Funktionen euch anschauen und wie gesagt, nicht auf die Live-Umgebung installieren, das wird dann aber auch dann wahrscheinlich wieder, also die Funktionen, die da drin vorkommen, die schon stable sind, die kommen dann anschließend auch in die nächste WordPress-Version wieder rein. Da könnt ihr euch das aber dann schon mal angucken. Außerdem gibt es dann wieder in 5.6, was ja auch in Kürze ansteht, einige Funktionen, die dazugekommen sind, beziehungsweise tatsächlich auch Funktionen, die wegfallen. Da gibt es eine ganz schöne Auflistung auf wordofmac.wordpress.org. Das ist gerade für Entwickler halt eben wichtig, dass zum Beispiel die Typecasts halt eben verschwinden. Es gibt so Funktionen wie Int-Wahl, String-Wahl, Float-Wahl, die Werte halt eben umstellen auf beziehungsweise casten und aus einem Wert, der beispielsweise ein Integer, also eine Ganzzahl sein soll, auch eine Ganzzahl macht. Und das Gleiche gilt für String, für Zeichenketten und für Float, für Kommazahlen und so weiter. Die verschwinden. Die sind, soweit ich das hier richtig lese, ich glaube, es waren seit 2.8 sind die eigentlich schon deprecated und jetzt kommt es dann wieder raus. Oder ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wann das war. Da müsst ihr nochmal gucken. Schaut euch den Artikel mal an. Da stehen halt die ganzen Sachen drin. Man soll halt eben die Typecast-Funktion von PHP benutzen, die einfach an sich halt schon deutlich schneller sind als die Funktion, die WordPress bisher zur Verfügung gestellt hat. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, WP-Error-Funktionen zusammenzufassen, damit man die gesammelt auf dem Frontend wieder ausgeben kann und auch beispielsweise kann man jetzt Pingbacks besser steuern, weil wenn man jetzt einen Artikel geschrieben hat, dann kann man halt eben entsprechend Pingbacks absetzen auf entsprechende Blogs sodass sie dann gepingt wurden und dass man neuen Content hat und das kann man jetzt entsprechend spezifisch im Detail einstellen, dann aber über Programmierung. Also da stehen auch viele Kleinigkeiten noch drin in den Artikel. Alles, was halt eben Entwickler interessieren wird, wie gesagt, schaut bei uns dann in die Shownotes rein. Da steht ja dann im Detail drin, was dann da noch genau gemacht wird. Das wäre jetzt ein bisschen zu lang, das alles im Detail aufzuzählen.
Ja, ich würde sagen, ich übernehme mal hier ganz kurz an der Stelle, weil das, was jetzt Sven euch gerade um die Ohren gehauen hat mit dem 5.6, das gibt's auch nochmal gebündelt mit allen Links zu allen Sub-Blogposts und sowas in dem sogenannten Field Guide von WordPress. Das ist quasi eine Sammlung für alles, was das Update betrifft, um quasi mal so gebündelt zu haben, okay, was ist jetzt genau drin beim Field Guide jetzt für 5.6? Wie gesagt, kommt's bei den Sachen, die jetzt der Sven gerade erwähnt hat, und wenn ihr quasi, da ihr ja dauerhafte Hörer von dem Podcast seid, und wenn nicht, viel Spaß beim Zurückanhören der letzten Folgen, machen wir quasi immer das, was dort auch quasi gebündelt wird. Das heißt, wir fassen das zusammen, und deswegen kommen jetzt quasi viele bekannte Sachen, die euch quasi total langweilen werden, wenn ihr dauerhafte Hörer seid. Zum Beispiel die Application Passwords für die REST API und was beim Blog Editor neu ist, die Geschichten mit jQuery, mit dem Update, PHP 8, REST API, SiteHealth und so weiter und so fort. Und diese ganzen Sachen sind gebündelt im sogenannten Field Guide. Das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, das jeder von euch, der mit WordPress arbeitet, sich definitiv mal anschauen sollte, um eben dann nicht überrascht zu sein.
Heute ist ein bisschen mehr Programmierung. Ich habe auch noch ein kleines bisschen zu den Blöcken in WordPress. Da gibt es nämlich reusable Blocks, die bisher dann Teil des Editor-Packages waren. Die kommen jetzt in ein separates Paket, nur falls ihr selber Blöcke programmiert, dann müsst ihr daran denken, dass er die anders einbindet, dann über das Paket WordPress/reusable-Blocks. So, sehr entwicklerlastig.
Ja, noch. Das wird gleich anders. genau. Da würde ich kurz noch mal was zum 5.6 sagen, und zwar beim WordPress 5.6 haben wir erzählt, dass eine neue Funktion eingeführt wird, dass man core-mäßig, wenn man die, zum Beispiel die 5.6-Version hat, dass man ja normalerweise nicht auf die 5.7 gehen würde. Und diese Funktion hatten wir euch erwähnt mit dem Auto-Update der Plugin, sollte ja auch dann der Auto-Update des Cores kommen. Und diese Funktion ist jetzt in WordPress 5.6 drin. Und was ihr jetzt in dem Blogartikel seht, ist, wie das zukünftig aussehen wird. Und zwar ist es jetzt so, dass auf der Update-Seite habt ihr oben einen Text mit einem Link, wo man quasi das an- und ausschalten kann, dass man quasi von auch die Major-Versionen automatisch aktualisieren wird. Wie gesagt, ist erstmal jetzt ein Opt-in. Und ihr werdet erst zu späteren Versionen werdet ihr quasi in Nudge kriegen, dass ihr bitte mal dran denken sollt, das Major-Version zu aktualisieren. Das wird aber noch ein ganzes Stück dauern, bis das kommen wird. Jetzt geht es erstmal darum, die Großteil der Menschen, die 5.6 installieren, erstmal abzuholen und zu sagen, hey, willst du nicht automatische Auto-Updates haben? Und genau, dass die quasi dementsprechend auch die neuen Major-Versionen bekommen. Wenn die User bei euch quasi im Update-Bereich von WordPress rumspringen, dann wird das auf jeden Fall eine Änderung in der UI sein. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall euch über den Blogartikel mal anschauen, wie sieht das aus und wie kann ich über Hooks und Filter quasi dort reinspringen und dort Dinge zu ändern oder noch was hinzuzufügen oder so weiter und so fort. Deswegen da, wie gesagt, einfach reinschauen und euch belesen, bevor das Update kommt.
Genau. Was ja auch lange Thema war, so die Auto-Updates war ja früher dann nur für Plugins, was eigentlich auch noch nicht so lange drin ist. Und jetzt kann man vom Prinzip her sein ganzes WordPress updaten lassen. Ich würde nur sagen, passt nur bei den Plugins bitte auf. Ich gehe mal davon aus, genau, dass bei WordPress selber jetzt nicht so das Problem sein wird. Hatte ich bisher auch nie wirklich viele Probleme. Aber die Plugins, wenn die nicht regelmäßig gewartet sind und abgedatet werden, dann kann es dann natürlich Probleme geben. Also sucht euch die Plugins gut aus.
Das Problem ist, ich kenne Seiten, das ist immer lustig, bei denen zu sehen, wenn du über Seiten surfst und dann siehst du, könnte das ein WordPress sein? Dann gehst du rein und siehst ein WordPress und dann lacht dich quasi als allererstes die Yoast-SEO-Geschichte an und du siehst quasi eine Versionsnummer, wo du denkst dir so, warte mal, wann war die? Und dann siehst du quasi, dass der Core, habe ich erst letzte Woche erst gesehen. Eine Seite, bin draufgegangen, freue mich, dass es WordPress ist, sehe, dass sie auf WordPress 5.1 laufen, aber mit dem aktuellen Patch-Level quasi Auto-Update von meiner Version funktioniert. Aber Yoast war auf dem gleichen Stand wie die WordPress-Installation von damals. Nur halt, dass die WordPress-Version per Auto-Update aktualisiert wurde, nur halt Yoast SEO nicht. Und da laufen sie halt mit einer Version 11 rum, die schon ein bisschen älter ist als die aktuelle Version. Und ja, das wird sehr spannend, wenn wir quasi dann den Flow haben, dass die Leute auch die Major-Version mitnehmen. Es wird auf jeden Fall interessant werden für die Zukunft und schön, dass wir das Problem endlich mal angehen, mal lösen wollen.
Wobei man, genau, denke ich, den Core, ja, und das Auto-Update für den Core unterscheiden müssen von dem Auto-Update von den Plugins. Beim Core kann ich sicher sein, dass nicht viel bricht, sondern dass man auch Rücksicht nimmt alles. Bei vielen Plugins habe ich das Problem natürlich, dass Plugin-Autoren da manchmal etwas rabiater vorgehen, dass teilweise Funktionalitäten plötzlich wegfallen, umgebaut werden und so weiter. Das heißt, wenn ich bei den Plugins das Auto-Update anschalte, dann muss ich meine Seite halt regelmäßig beobachten, ist alles in Ordnung. Und ich kann nicht einfach jetzt sehen, welches Plugin wird geupdatet und dann nur konkret diese Funktionalität mir angucken. Also deshalb, bei den Plugins sehe ich das durchaus als zweischneidige Sache an mit den Auto-Updates.
Ja, da müssten mal die Menschen mal Semantic Version, egal, ich will gar nicht erst in die Richtung gehen.
Ja, dann kannst du direkt über Versionierung von WordPress sprechen, da kommst du auch, naja, egal. Da ist ein Punkt zu viel drin.
Okay, um mal aus dem super tollen, was betrifft uns übrigens, also falls wir es erwähnt haben, egal, wenn ihr diese Folge hört, kurzer Hinweis, am 8. Dezember soll das Release veröffentlicht werden. Das heißt also, wir nehmen die nächste Folge erst am 14. auf. Und wenn ihr das quasi danach angehört habt, Glückwunsch, ihr habt WordPress 5.6 gewonnen. Da wir jetzt im Kopf quasi jetzt schon WordPress 5.6 mal kurz abhaken, sage ich mal Hallo. Und wie heißt die nächste Version? WordPress 5.7? Oh, was soll denn da reinkommen? Richtige Frage. Und zwar WordPress 5.7 gibt's jetzt diese sogenannte Wishlist von WordPress. Findet ihr auf makewordpress.org, ist in unseren Shownotes verlinkt. Da wird gefragt, was die Menschen denn am liebsten, also was quasi mit reingenommen werden soll in das Release. Und das heißt, wenn ihr noch Funktionen habt, die euch quasi, wo ihr wisst, da sollte noch was kommen, oder das wäre schön, wenn das mal mit angeguckt wird, das könnt ihr quasi einfach in dem Blogpost melden, dass es quasi in der Release-Planung von WordPress 5.7 mit eingeplant wird. So als Schwenk, so, hey, by the way. Genau. Was ist denn, Sven und Udo, was wäre denn euer Wunschfeature für WordPress 5.7?
Oh Gott. Wunschfeature, weiß ich nicht, aber ich würde jetzt einfach, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass der Gutenberg mal ein bisschen handlicher wird, es soll bedienbarer werden. Also ich habe immer ein Problem damit, wenn ich mit der Maus irgendwo drüber gehe, nicht genau zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich selektiert, wenn ich jetzt irgendwie da drauf drücke. Das finde ich immer noch ein bisschen sehr schwierig. Also wenn, um Gruppenrahmen dann zu fassen, also einen Gruppenblock dann zu fassen und so weiter, der dann halt eben noch hauchdünn um die anderen Blöcke rumliegt. Das ist halt eben blöd gemacht, weil nichts, wenn ich mit der Maus drüber gehe, wirklich dann halt irgendwie hervorgehoben wird, wo ich jetzt gerade mich aufhalte mit der Maus irgendwie so. Das wäre so mein Wunsch, dass das mal irgendwie gemacht wird, dass das auf jeden Fall deutlich leichter zu bedienen ist. Also sind andere doch deutlich besser, was das angeht.
Das heitere Blöcke raten. Wenn ich reinklicke, in welchen Block bin ich gelandet, wenn sie verschachtelt sind, ja. Das wäre eigentlich relativ einfach wahrscheinlich zu beheben, aber gut, das ist vielleicht auch eine Designfrage.
Ja, es muss halt intuitiv sein. Das ist halt wichtig. Also das ist halt gerade das, was WordPress ja immer ausgemacht hat, dass es intuitiv ist und dass an der Stelle ist es einfach, ich kriege da immer wieder die Krise.
Okay, da wissen wir doch schon mal, woran wir das haben wollen. Wie gesagt, das könntet ihr, Udo und Sven, das könnt ihr auch in den makewordpress.org-Blog einfach mal abwerfen und sagen, hey, das wäre cool, wenn das quasi mit im WordPress-Core. Das ist natürlich jetzt ein Gutenberg-Feature, was ihr wollt, aber das wäre auf jeden Fall schon mal gut, dass das irgendwo festgehalten wird. Okay, ich würde mal damit das Thema Core quasi für heute schließen und mal rübergehen zu den Plugins, obwohl ich ganz nah am Core bleibe. Und zwar hatten wir ja für euch vor ein paar Wochen erzählt, dass die Helen Husandini gesagt hat, hey, es wäre cool, wenn wir wieder Starter-Content hätten. Und,
in den Themes.
Genau, für die Themes. Und gesagt, getan, hat sie einfach mal was auf die Beine gestellt. wo jetzt quasi auf wpseams.com ist, glaube ich, die Adresse, wo quasi dort für 21, 2020 und 2017 so ein bisschen Demo-Content mitläuft. Also nicht dieser normale, wenn ihr quasi im Theme direkt hier rumsurft und euch da Dinge anguckt, sondern einfach nur mal für die Default-Themes von WordPress einfach mal Content, der auch genau für die Default-Themes in WordPress gedacht ist. Also nicht dieses komische, furchtbare Boot, was seit 10 Millionen Jahren im Theme-Demo rumliegt, sondern mal andere Sachen. Und das ist quasi jetzt, da ist auch eine Frage von Helen in dem Blogpost, also auf makewordpress.org, wie ist die Erfahrung mit Starter-Content, was wäre der Impact für Theme-Reviews und so weiter und so fort. Und das heißt, wenn ihr euch da quasi mal reingucken, der Quick sagt mal Feedback geben, das dann vielleicht wirklich dem Starter-Content-Bereich hilft, also quasi wirklich, dass der User auch bekommt, mit was er eigentlich haben wollte, im Sinne von, ich will eigentlich die Demo-Seite von dem WordPress-Theme haben. Und das sind also Dinge, die dort interessant werden. Und wie gesagt, da sind Fragen drin, vielleicht könnt ihr euch an den Fragen beteiligen.
Wo du gerade das schreckliche Boot erwähnst, also ich meine, die Inhalte, die wir auf WordPress.org für die Themes haben, die sind ja auch wirklich an wirklich relativ altes WordPress gerichtet gewesen. Ich glaube, das gibt es sogar schon seit dem ersten Theme oder so, kann das sein. Es enthält halt eben Artikel, also Beiträge und Seiten und ein paar Kategorien und Menüs und so weiter. Da wird dann jedes Theme reingeladen, aber das entspricht ja absolut gar nicht mehr jetzt hier diesen Blog-Gedanken, wo man dann wirklich dann auch mal Blöcke anzeigen kann und oder beziehungsweise das, was mit dem Theme dann da auch machbar ist irgendwie am Ende. Also es gibt ja Themes, die für bestimmte Dinge ausgelegt sind. Das sind eigentlich vielleicht auch gar nicht mal unbedingt die Blöcke, sondern auch viel eher, sag ich mal, Sachen wie beispielsweise, ich habe jetzt so ein WooCommerce-Theme oder sowas. Das kann man vielleicht auch ein bisschen anders darstellen. Also da gibt es sicherlich noch genug Möglichkeiten, anstatt diesen einfachen Darstellungen von, ich glaube, vor 10 Jahren oder sowas sind die Inhalte oder so. Ich weiß nicht genau.
Ich gucke gerade, ob es das Kubrick-Theme als Block gibt. Ja, weil das doch als erstes, was denn, ob das Kubrick das Kubrick-Theme als Block-Design.
Ich muss auch gerade mal gucken, ob ich nicht irgendeinen Blödsinn erzähle, wie der Preview aussieht.
Ist das Kubrick-Theme überhaupt noch im WordPress-Verzeichnis enthalten?
Garantiert ist das noch drin.
Warte mal.
Das muss ich mal. Das ist interessant. Ja. Genau, es ist glaube ich noch da, es heißt Default.
Genau, Default, WordPress Default Theme, genau.
Ach du Scheiße, das Ding hat noch 10.000 aktive Instanzen.
Oh.
Oh mein Gott. Oder letztes Update Februar diesen Jahres.
Das heißt, das wird immer noch aktuell gehalten.
Muss ja.
Hut ab.
Das ist ja keine Chance.
Also ich habe jetzt gerade mal das
vor allem, wenn man bedenkt, dass das ja jetzt 10 Jahre schon ausgemustert ist. Ich meine, seit 2010 gibt es die jährlichen Themes. Das heißt, das war das letzte Mal als Standard-Theme mitgeliefert worden vor wirklich jetzt 10 Jahren. Da finde ich das dann schon bemerkenswert. Du hast
einfach alte Instanzen, die noch damit laufen. Und übrigens, es gibt drei Ratings auf dem Ding. Es gibt 3 5-Star-Ratings
für das Theme. Für das Default-Theme.
Für das Default-Theme.
Ach, so liebe Güte.
Aber immerhin, es hat von allen 5 Sterne bekommen. Das kann Gutenberg nicht von sich sagen.
Wir sollten alle aufs Default-Theme umsteigen. Aber ich sehe es gerade, ich habe keinen Mist erzählt, ich dachte gerade irgendwie, dass mit dem Boot und so, aber das hätte sich irgendwie dann vielleicht dann doch geändert. Ich war nur zu lange nicht mehr im Theme-Directory. Es ist immer noch dasselbe mit den ganzen Überschriften, so, das sieht schon echt.
Der Content ist der gleiche, bloß der Theme-Wechsel ist dahinter anders. Aber ich finde das schön, wenn man sich, also, ich halte mal fest, wenn man sich das WordPress-Default-Theme, also, ne, wordpress.org/theme/default, wenn man sich das anguckt im Preview, dann sieht das richtig toll aus, als wenn quasi das Preview genau für dieses Theme gemacht worden ist.
Oh, komisch. Ja, dann würde ich
sagen, wo das wohl herkommt.
Schaut euch mal, beispielsweise ist ja auch erwähnt, das Go-Theme oder das Hello-Theme. Beim Hello-Theme wird es ganz krass klar. Also, das ist ja das Elementor-Starter-Theme. Das ist einfach da, das passt einfach vorne und hinten nicht mehr, weil der Content ja auch gar nicht mehr reinpasst. Da sieht man vom Hello-Theme erstmal gar nichts, was das kann. Also, da sind nur Überschriften und ein paar Texte. Das sieht ziemlich bescheuert aus. Also, deshalb.
Ich muss kurz noch mal kurz reinspringen. Die Theme-Previews sind nicht nur auf wpthemes.com, sondern wenn ich auf das 2020 im Preview gehe, dann öffnet er mir den iFrame, also diesen Frame dort, dann öffnet er quasi wpthemes 2020. Das heißt, das Preview ist exakt das, was wir gerade erzählt haben. Das heißt, deswegen sieht das Preview von 2020 gerade richtig gut aus, weil es nämlich genau den Content haben soll, also genau den Content hat, der quasi gedacht ist. Das heißt, es sieht genauso aus, wie man es haben will.
Wunderschön. Genau, das macht Sinn. Im Übrigen ist es wp-themes.com. Ich bin mich auch gerade vor die Wand gerannt, als ich wp-themes.com eingegeben habe.
Ja, ich wollte dich extra dahin schicken, dass du mal diese Seite dir anguckst, wp-themes.com.
Ja, sieht wunderschön aus, wie die Theme Preview.
Also halten wir fest, die Default Themes von WordPress sehen jetzt richtig toll aus, weil es quasi, weil das jetzt quasi gefixt ist. Ich sehe gerade, wp-themes, danke Sven.com ist die Default-Adresse, wenn man quasi das Theme Preview anguckt. Das heißt, es ist keine Adresse, die einfach mal aus dem Boden gestampft wurde, sondern es ist quasi die Adresse, worauf die Standard-Themes immer hinzeigen, um halt quasi diesen Preview zu machen. Und eben für diese Default-Themes ist es angepasst worden, dass sie jetzt den Content vom Content her schöner aussehen. Finde ich schön. Finde ich einfach schön gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Macht dann auch mal Sinn, dass ich dann das die Vorschau wieder anzuschauen, ja.
Ja, wobei das nicht bei allen funktioniert. Aber ich meine, es vernünftig anzuzeigen für die Default-Themes ist die eine Seite. Die hat eh jeder auf seinem PC drauf, auf seiner WordPress-Instanz drauf und kann so zur Not sich da auch mal mit seinem Inhalt schnell angucken. Wichtiger wäre natürlich, dass das auch mit den ganzen anderen Themes im Plugin-Verzeichnis funktioniert. Da muss man ja jetzt eigentlich immer eher ausweichen dann auf die eigentliche Seite des Themes, wo dann hoffentlich eine vernünftige Vorschau ist. Aber ich denke mal, das ist eine der geringeren Baustellen, die wir im Moment haben.
Aber das ist für die User schon sehr wichtig. Zum Beispiel Astra, was ein sehr großes Theme ist, kennt ihr ja, da sieht die Preview, scheiße aus.
Ja, das ist ja das Problem. Warte mal, ich gucke nochmal Astra.
Astra sieht scheiße aus, nicht mal das Bild ist da. Da geht gar nichts, ist kaputt.
Ja, das ist dasselbe, was ich vorhin beim Elementor-Theme hatte. Das ist halt nichts eingestellt bei dem Theme und du hast einfach nur eine Liste von Beiträgen, die untereinander dargestellt wird und noch eine Menüleiste, aber das gibt dir 0,0 Vorschau eigentlich. Also von daher macht das mega
Sinn. Also halten wir fest, wir sind einen Schritt weiter und jetzt müssen wir gucken, was der nächste Schritt ist, aber wir alle sind begeistert davon, dass das jetzt mal schön aussieht und freuen uns quasi, wenn das langfristig schön aussieht. Ich weiß halt eben nicht mit Elementor und so, was du da alles einstellen musst und den Starter-Content, weil das halt so viel Theme, also nicht mehr ein bisschen weit weg von Theme-Defaults ist, weiß ich halt nicht genau, ob die das wirklich überhaupt reißen können. Also weil das immer auf dem fast gleichen, ist egal, anderes Thema. Ich denke, wir sollten das Thema Theme-Demo hiermit abhaken.
also ich habe noch eine Kleinigkeit zum Thema Plugins und Themes. Das ist WP Engine hat ein neues Theme rausgebracht. Ein neues Plugin rausgebracht. Genesis Custom Blocks. Damit kann man dann eigene Blöcke erstellen. Da hat es ein klein wenig Ärger drum gegeben, das Plugin, weil die unter anderem halt eben teilweise ein, zwei Anfängerfehler gemacht haben, wie beispielsweise, dass man die Funktionen halt nicht richtig benennt, sondern so allgemein benennt, dass sie auf jeden Fall Probleme bekommen mit anderen Plugins oder mit generellen Funktionen. Ich muss mal kurz gucken. Beispielsweise gibt es dann eine Funktion, die heißt Block Field oder Block Value. Normalerweise, wenn man ein Plugin hat, prefixt man die normal und auch normalerweise kommt so ein Plugin auch eigentlich gar nicht ins Plugin-Verzeichnis. Es hat es irgendwie reingeschafft, weil es gibt ja keine automatisierten Tests dafür, dann wird es wohl jemand dann übersehen haben. Von daher Ja, es ist aber jetzt da, man kann es ausprobieren. Ich würde vielleicht eventuell noch abwarten, irgendwie bis eine neue Version mit geprefixed Namespaces draußen ist. Ansonsten kann es halt sein, dass es halt bei euch auf der Seite knallt, wenn ein Funktionsname zweimal vergeben ist, dann bekommt ihr eine Fehlermeldung auf der Seite angezeigt. Im Zweifelsfall dann halt eben White Screen of Death, also ihr seht dann gar nichts mehr und dann müsst ihr ein bisschen tiefer graben in den Logfiles, was habt ihr eigentlich für einen Fehler. Aber wenn ihr das Plugin gerade aktiviert hat, dann wisst ihr vielleicht warum. So viel zu dem Plugin.
Passend zu dem Thema Custom Blocks vielleicht auch noch ein Hinweis. Es gibt ja seit Gutenberg der Standard-Editor geworden ist, die Möglichkeit mit Advanced Custom Fields eigene Gutenberg-Blocks zu bilden, ohne dass man großartig in JavaScript programmieren muss. Das ist damals sehr gehypt worden. Im Moment ist es etwas ruhiger darum, aber das ändert ja nichts daran, dass es immer noch gut funktioniert. Und da ist tatsächlich jetzt gerade frisch auf WordPress.tv ein sehr gutes Erklärvideo von Tessa Krissel eingestellt worden. Das stammt zwar schon von einem WordCamp aus dem letzten Jahr, ist aber jetzt erst aus irgendwelchen Gründen, hat jetzt erst den Weg in WordPress.tv gefunden. Building Gutenberg Blogs with SCF. Wer also sowas gerne mal machen möchte, ohne großartig mit JavaScript selber romantieren zu müssen, für den ist das sicherlich ein guter Einstieg. Kann nur empfohlen werden.
Dabei fällt mir gerade auf, ich habe auch gar nicht erzählt, dass Genesis Custom Blocks natürlich auch dazu da ist, eigene Gutenberg-Blöcke halt eben per Drag and Drop zu erstellen, mit eigenen Feldern und so weiter. Also das wollte ich nochmal kurz hinterher schieben. Also es ist sehr ähnlich zum Thema Gutenberg-Blocks mit ACF. Also von daher, ja. Gut, und da sind wir auch schon bei Projekt 26. Gibt wieder ein paar, einige neue Beiträge, von einigen sogar zwei auf einmal. Das ist nämlich zum einen von Jessica Lischig, die hat zum einen temporären Plugin-Tipp für ein Plugin, das heißt Temporary Login Without Password. Da erklärt sich euch das Problem, wenn man dann jetzt einen Kunden mal in die Seite rein will und dass man da mal kurz reinschauen wollt, ist ein Plugin-Tipp, schaut es euch mal an. Ich habe es noch nicht benutzt, muss ich mir mal anschauen. Ansonsten ist noch die Sache, das Testen von Cronjobs ist ja so eine Sache, die werden im Hintergrund auch nur irgendwie alle paar Minuten, je nachdem wie die eingestellt oder alle paar Stunden oder alle paar Tage ausgeführt, und damit ihr es auch anständig testen könnt, da hat die Jessica ein Snippet für euch fertig gemacht. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und so dann eure Cronjobs testen. Außerdem von Stefan Krämer, der hat sich dann noch beschäftigt mit den Google Fonts, aber da wolltest du ja gleich noch was zu sagen, oder? Udo.
Ja, also der Artikel ist durchaus lesenswert auch, ist zweigeteilt. Zum einen geht es um die Frage Google Fonts und Datenschutz, darf ich die überhaupt verwenden? Gut, wer mich kennt, weiß die Antwort. Und wie kann ich sie aus meiner Seite rauswerfen und sie lokal hosten? Da stellt er auch ein paar Plugins vor, mit denen das relativ einfach geht. Und er hat noch einen zweiten Teil in diesem Artikel. Da geht es um die SEL-License. Das ist eine Standardlizenz für offene Webfonts, die auch dazu führt, dass man zum Beispiel die Google-Fonts runterladen und bei sich selber wieder veröffentlichen kann. Da gibt es jetzt nur ein kleines Problem, jedenfalls sehen im Moment einige da ein Problem, dass die Fonts, wenn ich sie von Google Fonts runterlade, nicht im WOFF-Format sind, sondern in etwas älteren Formaten, einfach um auch kompatibel mit allen möglichen Browsern zu sein. Wer die im moderneren WOFF oder WOFF2 Format haben will, muss sie dann entsprechend konvertieren. Und da kann es tatsächlich ein Problem mit dieser Lizenz geben. Das ist zwar eine offene Lizenz, das heißt, ich kann es auch konvertieren. Das Problem ist nur, die Converter, die es gibt, die sowas automatisch machen, Die haben eine dumme Angewohnheit, die ändern nämlich auch die Metadaten. Das heißt, die Metadaten sind dann plötzlich auch nicht mehr in dem bisherigen Format, wie es bei TrueType oder OpenType Schriften ist, sondern sie sind in diesem speziellen WOFF-Format. Und da sind etwas andere Angaben drin. Passt da nicht so ganz zusammen. Was einfach technisch dann ein Problem hat, wenn der Namespace von beiden gleich ist, könnte es Konflikte geben, wenn sie wieder irgendwo zum Download angeboten werden in diesem konvertierten Format. Deshalb sieht die SEL-Lizenz tatsächlich vor, wenn ich das so konvertiere und ich die Metadaten nicht anpasse, also nicht wieder auf das, auf die Inhalte zurückändere, wie sie ursprünglich waren, dann muss ich das auch zwingend umbenennen. Ich darf also dann diese WOFF-Dateien nicht mit dem alten Namen betreiben, und auch in den Metadaten muss ich dann einen neuen Namen vergeben, also ich muss den Namespace komplett ändern. Einfach damit es da technisch keine Probleme gibt. Das ist in der SEL-Lizenz auch so vorgesehen. Das Problem ist nur, die Converter machen das nicht automatisch. Jedenfalls die meisten Converter, die es so gibt. Das ist weniger ein Problem, denke ich mal, wenn man es für die eigene Webseite macht und da das modern anbieten will. Das ist hauptsächlich natürlich ein Problem, wenn ich sie dann selber wieder zum Download anbieten will. Aber wer auf 100% Nummer sicher gehen will, müsste also unter Umständen die Schriftsatzdateien dann nochmal anpacken, wenn er unbedingt das neue Format haben will. Oder aber er muss es in dem Format belassen, wie er sie auch tatsächlich bei Google Fonts ganz legal runterladen kann. Wobei man auch dazu sagen muss, diese SEL-Lizenz ist eine Speziallizenz für Fonts. Ein Gutteil der Fonts, die bei Google Fonts verzeichnet sind, unterliegen dieser Lizenz, aber auch nicht alle. Also da lohnt manchmal auch im Blick, welche Lizenz da benutzt wird. Also, es gibt auch einige, die unter einer Apache-Lizenz oder so liegen. Da ist das alles kein Problem, weil die einfach das technische Problem, was dahinter liegt, nicht gesehen haben bei dieser Lizenz.
Okay, es wäre ja auch eigentlich dann wie Letterpick gewesen, ne?
Ja, ist ja egal, es kam mir in beidem.
Hättest du auch in die Rechtssparte schieben können. So, ist schon interessant, aber echt, was da nicht alles gibt. Das ist irre. Also, wie das in die Tiefe gehen kann, nur wenn man eine Schrift haben möchte auf seiner Seite. Also.
Ja, Scheiß aber wie gesagt, das Scheiß ist auf Schriften. Ja. Eben, wir nehmen alle Verdana oder Omnisource. Das ist ein Problem, was ich halt, wie gesagt, auf der eigenen Webseite seltener habe, was ich eher habe, wenn ich es wieder zum Download anbieten möchte. Aber nichtsdestotrotz, man sollte vielleicht mal suchen, ob man nicht einen Converter findet. Ich habe bisher auch noch keinen gefunden, ich habe aber noch nicht so genau gesucht, der das Problem umgeht. Denn technisch kann das nicht schwierig sein für so einen Converter, aber gut.
Mhm. Mach's halt selber ein.
Wenn ich den mache, möchtest du den nicht benutzen.
Okay. Gut, kommen wir weiter zu Thorsten Landsiedel, der hat auch wieder ein bisschen was geschrieben, unter anderem Embeds mit in WordPress filtern. Das mal kurz zum Hintergrund. Embeds sind ja beispielsweise so Sachen, wenn ihr im Editor eine URL hinzufügt, beispielsweise von YouTube, dass er dann automatisch dann auch dann da den Player da abbildet. Hat ein schönes Beispiel, wie man das filtern kann, wenn man zum Beispiel YouTube möchte gerne das über die URL YouTube withoutcookies.com oder sowas war das, steht aber genau im Artikel drin, dass man die URL dann da drin ersetzt und wie man das am besten macht und am performantesten macht, und das erklärt halt eben dann da in dem Artikel. Ist aber eigentlich noch gar nicht fertig, der Artikel. Er hat den angefangen, so ein bisschen in Diskussion mit den Leuten. Da könnt ihr also auch noch euren Senf dazugeben, falls ihr noch da Verbesserungsvorschläge habt. Dann wird der Artikel dann da wohl, wie ich das sehe, weitergeschrieben. Dann hat Thorsten noch einen zweiten Artikel, der befasst sich mit dem Thema MIME-Types in WordPress. Das heißt also, MIME-Type ist halt eben der Typ einer Datei, wie der erkannt wird. Also MIME-Type ist eigentlich hier sowas wie beispielsweise Application slash oder text/json oder sowas, das ist dieser MIME-Type, der wird übergeben bei einer Datei. Und da gibt es dann halt Probleme, beispielsweise gerade bei JSON-Dateien, weil die dann häufig als Textdatei erkannt werden, und da erklärt er das genauer halt eben, warum das so ist und warum es dann am Ende vielleicht doch besser ist, dass man die einfach am Dateinamen einfach checkt. Das könnt ihr euch dann beim Thorsten mal auf der Seite durchlesen. Habe ich natürlich wieder alles wieder verlinkt in den Shownotes. Und da kommt aber zuletzt noch Bernhard Kau, der hat auch wieder zwei, ich weiß nicht, was, haben die jetzt irgendwie wöchentlich geschrieben oder was ist los gewesen? Alle haben zwei Artikel, bis auf Stefan.
Die müssen noch aufholen, um bis zum Jahresende das Ziel mit 26 Artikeln zu erreichen.
Ah, okay.
Außer Bernhard, der ist vorbildlich.
Ja, aber der hat jetzt auch zwei Artikel.
Bernhard schreibt schon für 2022, glaube ich.
Ach so. aber ich glaube nicht, aber da hatten wir den nicht schon Blöcke für bestimmte Post-Types deaktiviert.
Das könnte sein, also wie gesagt, also nochmal zur Info, mit Bernhard, der schreibt einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Es könnte sein, dass das quasi der Hintergrund war.
Dieser zweite Artikel gibt es, glaube ich, bisher nur auf Englisch.
Okay. Aber ich meine, das mit den Post-Types hat man beim letzten Mal schon, dass man die bei bestimmten Post-Types deaktivieren kann. Bin aber nicht mehr sicher, wie gesagt, schaut drauf. Und dann gibt es noch den Artikel Translate a Plugin or Theme without additional software. Plugins, ja, also dann mal ohne entsprechende Plugins dann ein Theme komplett übersetzen. Ja, das war's zum Thema Projekt 26.
Ja, und dann haben wir natürlich im WP Letter auch noch ein paar Perlen gefunden. Da wird zum Beispiel noch auf einen Artikel von Bego hingewiesen, der einmal ganz ausführlich erläutert, wie werden Passwörter in WordPress gespeichert, wie werden sie gehasht, warum werden sie gehasht, warum ist es wichtig, Salt zu verwenden. Der das wirklich ausführlich alles erläutert, lohnt sich bei ihm mal zu lesen. Und ansonsten, die restlichen in WP Letter, die hast du gerade schon genommen, weil es Projekt 26 Artikel waren.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir von Community zum Thema Tellerrand, genau, zum Tellerrand. Ist gar nicht so Tellerrand, was für mich wichtig ist jetzt, PHP 8.0 wurde veröffentlicht. Also da gibt es halt eben einige Verbesserungen drin. Unter anderem gibt es jetzt den JIT-Compiler, der kompiliert die Sachen ein bisschen anders und irgendwie in Richtung Prozessor ein wenig anders. Und das gibt dann bei entsprechenden Anwendungen, also nicht bei allen, WordPress wird wahrscheinlich eher nicht wirklich von betroffen sein, soll das noch einen kleinen Performance-Boost geben. Außerdem gibt's dann halt named arguments, das heißt die Parameter in einer Funktion, die können einfach benannt werden. Das hat den Vorteil, dass man dann nicht diese Lücken hat, wenn man einen Funktionsaufruf hat, hat man ja normalerweise so einen Klammer auf, und da kommt dann halt eben Wert 1, Wert 2, Wert 3, Wert 4, die sind halt von der Reihenfolge her festgelegt, wie die da eingegeben werden müssen. Das kann manchmal dazu führen, dass ich manchmal bei bestimmten Funktionen gar nichts eingeben möchte oder eingeben muss. Dann wird dann Leerwert halt eben hingeschrieben. Um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen, kann man jetzt halt eben dann den Parameter Namen einfach nehmen. Dann Doppelpunkt war das, glaube ich, und dann kann man den Wert dahinter setzen. Und dann muss man wirklich nur die Parameter setzen, die man auch wirklich braucht. Und das macht das Ganze natürlich etwas übersichtlicher, und man muss dann auch wohl nicht die Reihenfolge einhalten. Ich schaue gerade nochmal. Was auch noch geht, Union Types sind dann unter anderem dazu da, dass ich dann normalerweise habe ich halt das Type Casting in WordPress in den Funktions, auch in den Parametern. Kann ich dann sagen, was für ein Datentyp soll da angegeben werden können. Das heißt zum Beispiel, ich kann da zum Beispiel eine Int, eine Ganzzahl, Float, Kommazahl und so weiter. Das kann ich da hinschreiben. Und dann soll er, dann darf auch nur das angegeben werden, was da oben in den Parametern angegeben ist. Manchmal ist es aber so, dass dann beispielsweise unterschiedliche Formate ankommen können. Beispielsweise, was häufig dann passiert, ist dann Int und Float, also eine Ganzzahl oder eine Fließkommazahl, dass das unterschiedlich eingegeben werden kann. Kann man in PHP jetzt auch über einen Parameter machen und man muss da nicht nur einen Typ angeben. Dann gibt es noch weitere Funktionen wie String Contains, String Starts With und String Ends With. Das wird wahrscheinlich vielen Leuten so ein bisschen Arbeit abnehmen. Das hat man ja vorher ein bisschen umständlich gemacht, ist aber eine Aufgabe, die man halt eben häufig hat, dass man irgendwie guckt, ob ein bestimmter String in einem anderen String enthalten ist. Beispielsweise hat man das bisher immer mit String Post gemacht, und dann ist aber eigentlich für im Prinzip ja gar nicht so dafür gedacht gewesen. Irgendwie, da sucht man eigentlich die String Position mit, und String Contains sagt dann halt eben, pass auf, das Wort ist in dem Text jetzt enthalten, mit dann True oder False einfach dann wieder zurückgegeben. Da muss man diesen Umweg nicht gehen, also gedanklich ist das auch schon mal besser. Und wie gesagt, String Starts With, String Ends With sind auch Sachen, die man halt eben, die einen dann vom Prinzip her, die man dann immer wieder mal braucht. Außerdem kann man dann in Funktionen am Ende, beim letzten Parameter am Ende noch ein Komma angeben. Also das ist jetzt auch möglich. Das war vorher bei Arrays auch so der Fall, das konnte man machen, aber bei Funktionsparametern hat das dann immer einen Fehler aufgeworfen. Da gibt's noch unterschiedliche Dinge wie den Null-Safe-Operator, da kann man schönere Verkettungen machen mit WordPress-Funktionen. Das war ja oftmals so, dass man eine Verkettung gemacht hat und dann kam man irgendwie bei Null-Werten kein Objekt zurück. Dann hat's natürlich geknallt an der Stelle, und das kann man jetzt schöner machen. Und viele Kleinigkeiten, die noch geändert wurden in PHP 8.0. Und es sind natürlich auch einige Sachen, die dann halt eben jetzt dann rausgeflogen sind aus PHP 8, so alte deprecated Funktionen.
Wobei, bei den neuen Funktionen frage ich mich immer, wie weit kann man die schon für WordPress verwenden? Weil WordPress setzt nach wie vor als Mindestversion 5.6 voraus. Das heißt, ich kann mich eigentlich auf die neuen Funktionen da noch nicht verlassen.
Nee, das ist immer das Problem halt bei WordPress, dass halt eben die Abwärtskompatibilität halt immer gegeben sein muss. 5.6 ist halt eben, da war ja schon die Diskussion, das zu erhöhen. Das ist aber irgendwie auch eine dauernde Diskussion. Bis man die zuverlässig einnutzen kann, würden wahrscheinlich noch ein paar Jahre vergehen. Aber das vom Prinzip her muss ich immer mal sagen, diese Mindestanforderung ist halt eben dann für WordPress selbst nur eine Mindestanforderung. Wenn man dann selber Plugins erstellt, wenn man das auch nur für Kunden macht, dann weiß man ja, welche PHP-Version man installiert hat, und dann kann man halt eben das nehmen, wozu man Lust hat. Wenn man dann öffentliche Plugins programmiert, sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus, aber mit ein bisschen Abprüfen und so weiter, ob die entsprechende PHP-Version auch vorhanden ist, kann man auch schon einiges machen, einiges erreichen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt jetzt ein paar Tage nach entscheiden, direkt PHP 8 überall reinbauen, aber vom Prinzip her spricht nichts dagegen, eine Mindestanforderung von PHP 7 zu stellen, beziehungsweise in dem Fall 7.3, 7.2 ist ja dann auch mit 8.0 von PHP ist ja dann auch, wird ja dann auch nicht mehr supported. Das heißt, es gibt da keine Sicherheitsupdates mehr. Und ich denke mal, das kann man durchaus schon mal voraussetzen, dass jemand mittlerweile PHP 7.3 installiert hat. Also da kann man dann schon mal abprüfen. Ist jetzt auch schon ein bisschen älter und nicht mehr so neu, dass man zumindest damit arbeiten kann, weil mit PHP 7 kamen ja auch schon viele gute Sachen dazu.
Ja, das stimmt. Wobei PHP 8 ist sowieso die Frage, inwieweit man das direkt für sein WordPress einsetzen sollte. Der PHP 8 Support soll zwar größtenteils jetzt mit der Version 5.6 kommen, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, man hat vielleicht Themes oder Plugins im Einsatz, die dann noch nicht Version 8 kompatibel sind. Dürfte eigentlich kein großes Problem sein, wenn ein Plugin-Entwickler regelmäßig sein Plugin geachtet hat und auch darauf geachtet hat, dass die ganzen Deprecated-Meldungen, die mit den 7er-Versionen von PHP ausgeworfen wurden, auch beseitigt wurden. Aber das kann man, glaube ich, nicht bei allen Plugins voraussetzen. Also deshalb, da sollte man sowieso noch etwas vorsichtig sein.
Genau. Also da hilft halt eben auch einfach eine Testumgebung. Also ich will sowieso immer mindestens eine Testumgebung laufen lassen irgendwie. Ich habe bei mir sogar 3 oder 4, je nachdem, was ich dann da mache. Da kann man ja dann einfach mal dann die PHP-Version 8 anschalten, entweder lokal oder ne, also auf dem Server in der Testumgebung. Das geht beim Hoster vielleicht noch ein bisschen einfacher als lokal, jetzt eine PHP-Version umzustellen, je nachdem, welche Software ihr da habt oder ob ihr das alles per Hand machen wollt oder so. Wie gesagt, einfach mal die Seite nehmen und also nicht die Live-Seite, auf gar keinen Fall die Live-Seite, sondern eine Testumgebung und da mal ausprobieren, ob es bei euch dann knallt irgendwie in Zukunft. Aber ich würde vielleicht jetzt sowieso noch mal ein paar Tage abwarten. Eine Entwicklung ist ja immer so, dass man vielleicht erstmal die Version direkt nach Veröffentlichung erstmal so ein bisschen laufen lässt, um zu gucken, was da passiert und dann einfach mal abwartet, was da für Bugfixes dann vielleicht auch auf die Version gibt.
Zuerst mal auf die ersten Bugfixe-Versionen warten.
Da würde ich ganz kurz reinspringen, falls ihr quasi GitHub Actions und ähnliches Zeug benutzt, passt auf, dass euch dann quasi, wenn ihr auf GitHub Actions aufbaut, dass die nicht schon PHP 8 benutzen. Wir haben das bei uns intern gehabt, dass wir quasi heute Morgen am Montag Tests laufen lassen und plötzlich knallt, weil halt Dinge quasi nicht vorbereitet waren und da war halt der Hinweis, dass die GitHub Action quasi jetzt, wo PHP 8 rauskam, das gleich mal als Default gesetzt hat.
Oh, das ist aber krass.
Also nur so als Info, falls ihr mit so Builds baut und auf GitHub Actions und ähnliches setzt, quasi, dass die Leute, die auf die ihr baut, quasi, dass die einfach mal, also dass ihr quasi konfigurieren müsst, dass ihr PHP 7 noch benutzen möchtet, vielleicht für eine Zeit lang. PHP 7 quasi das aktuellste. Und dass ihr einfach Bescheid wisst, dass eben jetzt alle, die irgendwo Build-Tools haben, dass die halt auch mit PHP 8 testen werden und einfach nur, dass ihr vorbereitet seid. Also PHP 8 ist halt jetzt, ab jetzt ist PHP 8 halt live. Das heißt, es wird jetzt überall ausgerollt und es kann keiner mehr überrascht werden, wenn jetzt eine Fehlermeldung kommt mit PHP 8, dann kriegt ihr halt eine Nachricht, hey, hier kommt eine Fehlermeldung.
Genau, und da gibt's ja auch dann gerade bei den Building Tools halt auch Möglichkeiten, kann man sich ja so dann entsprechende Testmatrixen aufbauen und dann kann man dann auch dann entsprechende Versionen von PHP dann auch hinzufügen, um das dann nochmal gegen zu testen. Also von daher gibt viele Möglichkeiten, das zu testen. Ich würde, wie gesagt, nur nicht halt jetzt direkt umstellen auf PHP 8. Es sei denn, es läuft bei euch gut und ja.
Wobei ich denke mal, für WordPress-Versionen ist der Druck auch nicht so groß umzustellen. Von 5.6 auf 7 hatten wir ja einen großen Geschwindigkeitssprung auch. Den haben wir zwar eigentlich jetzt auch von 7 auf 8 durch den neuen JIT-Compiler, aber der wird sich wohl, was so erste Berichte betrifft, nicht sonderlich bei WordPress auswirken, jedenfalls nicht in dem Umfang, wie es eigentlich zu erwarten wäre. Einfach, weil WordPress halt sehr datenbanklastig ist und die Zugriffe werden nicht beschleunigt. Das heißt, PHP ist dann vielleicht schneller am Ende, aber das heißt nur, es wartet früher auf die Datenbank. Also von daher denke ich mal...
Seid froh, wenn ihr quasi jetzt große Themes benutzt, die viel PHP-Zeit brauchen, weil die könnten jetzt schneller sein, um das mal rumzudrehen. Das heißt, wenn ihr ein ganz langsames WordPress habt, könnte es jetzt sein, dass es schneller ist.
Kannst ja mal messen.
Genau, aber ich denke, das war eine super Überleitung zum nächsten Thema.
Hammer.
Na?
Ja, das ist ein Thema, eigentlich eine Vorschau dann für nächstes Jahr im Mai. Denn Google hat angekündigt, mal wieder seine Rankingkriterien anzupassen. Es war ja schon die letzten Jahre so, dass Google durchaus versucht hat, uns in gewisse Richtungen zu stoßen mit unseren Webseiten, dass wir sie auf HTTPS umschalten, dass wir mobile-friendly programmieren und die Webseiten erstellen und so weiter, wo man zuerst immer nur gesagt hat, mach das doch bitte und nachher dann aber auch tatsächlich, weil man ein bisschen den Druck erhöhen wollte, gesagt hat, und wir benutzen das auch als Ranking-Kriterium. Und so ähnlich geht Google jetzt wieder vor. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle das Lighthouse-Projekt, wo dann bestimmte Sachen auch angezeigt werden. Frage der Ladegeschwindigkeit, Largest Contentful Paint, Frage der Interaktivität, wann kann ich mit der Website interagieren, wann kann ich es also benutzen und solche Sachen alle. Das ist ja von Google jetzt schon einige Zeit angepriesen worden. Und jetzt schalten sie da auch halt in die zweite Stufe und sagen, ab Mai 2021 sind diese Signale, die ihr in Lighthouse auch abfragen könnt, für tatsächlich auch für das Ranking relevant. Also die Nutzerfreundlichkeit, die sogenannten Core Web Vitals, wie Google sie da nennt, die werden halt ab Mai 2021 tatsächlich auch in das Ranking der Webseiten eingehen. Also wieder genug Arbeit für viele, an ihren Seiten und auch Anlass an ihren Seiten jetzt wieder was zu machen. In dem Zusammenhang dann auch eine zweite Änderung, die ist noch zum gleichen Zeitpunkt, nämlich auch im Mai 2021 gibt. Das ist insbesondere für die interessant, die mit Google News arbeiten, also die ihre Seite in Google News reinkriegen wollen. Da ist es ja bisher so, dass auf den Google News Seiten oben zuerst mal so ein Beitragsslider ist, so eine Schlagzeilenfunktion. Und die wurde bisher nur mit Seiten befüllt, die ihre Inhalte mit AMP ausliefern. Das hat Google einigen Ärger mit den Wettbewerbsbehörden eingebracht, die einfach gesagt haben, ihr drängt mit eurer eigenen Technologie AMP nämlich auf den Markt und bevorzugt die unberechtigt. Das heißt, da hat Google jetzt eingelenkt und ab Mai ist AMP nicht mehr Voraussetzung, um in die Schlagzeilenfunktion bei Google News zu kommen. Das soll euch nicht hindern, wenn ihr mal mit AMP zu experimentieren und zu gucken, ob es für eure eigene Seite sinnvoll ist. Aber es ist halt nicht mehr zwingend und schnelle Webseiten kann man schließlich auch ohne AMP machen.
Hatten die bei der Google-Suchergebnisse auf dem Handy dann nicht damals noch einen Blitz oder gibt es den Blitz noch? Oder sind sie so ein bisschen hervorgehobener?
Ja. Den Blitz gibt's noch, der wird wohl auch bestehen bleiben, wenn ich das richtig sehe. Aber bisher war es ja auch so, dass du halt zum Beispiel in diese Schlagzeilenfunktion oben in dieses Widget, was ja die wichtigsten Sachen so anzeigte, gar nicht reinkamst ohne AMP-Seite. Das ist halt jetzt demnächst wieder möglich.
Ja, macht auch Sinn.
Ja, natürlich. AMP ist zwar eine schöne Sache für schnelle Webseiten, weil es einfach auch dazu zwingt, sich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren. Aber andersrum ist es halt auch eine Sache, ist es auch eine Tatsache, dass man entsprechende vergleichbar schnelle Seiten auch ohne AMP hinbekommt.
Ja, AMP ist ja bloß der, wenn du keine Ahnung von dem Thema hast und du willst quasi eine schnelle Abkürzung, drück diesen Knopf. Und dann kriegst du quasi Funktion weggenommen, aber dafür wird deine Seite schneller. Ist halt quasi einfach der Shortcut für Leute, die sich mit der Seite nicht beschäftigen.
Ja, kann man so sagen, genau.
Jo, da sind wir schon fast am Ende hier. Robert.
Das ist ja furchtbar. Wir sind noch nicht mal über eine Stunde drüber. Was machen wir jetzt die restliche Zeit?
Es ist aber auch echt wenig los gewesen die letzten zwei Wochen. Also von daher, ich weiß es nicht, guck mal, ich mache mir gleich noch einen Kaffee und dann. Aber du kannst doch in der Zwischenzeit ein bisschen was über CMS-Marktanteile erzählen.
Genau, meinst du, ich soll das erzählen und so Dinge? Und zwar hatten wir schon ein paar Mal hier angesprochen, dass der Joost de Valk, der Founder von Joost und der jetzt aktuell Chief Product Manager oder Chief Product Officer, der sich quasi ums Produkt selber kümmert, dass der eben in Intervallen immer mal wieder auf die Marktanteile von den CMS schaut und da eben quasi einen Rückblick gemacht. Das letzte Mal war es im Juni 2020 und jetzt ist quasi beim Juni 2020 war eben so dieses so irgendwas wegen Covid steigt jetzt quasi der Marktanteil im Shopping-Bereich, völlig überraschend, und da ist quasi jetzt nochmal der Ausblick, den er halt gibt, ist erstens der stärkste Gewinner ist WordPress mit einem krassen 4% mehr Marktanteil als letztes Jahr. Also ne, so 4% vom November letzten Jahres. Und Der nächste damit quasi einhergehend ist WooCommerce. Und der dritte Platz, also der dritte Platz, ne? Also ganz inzwischen der zweite Platz, weil WordPress und WooCommerce gehört für ihn zusammen, ist Shopify. Das heißt, Shopify hat an der Stelle jetzt Joomla überholt und ist jetzt dementsprechend quasi hat mit 3,1 Marktanteil, hat eben jetzt 1,4 Marktanteile in den letzten 12 Monaten gewonnen und dadurch eben Joomla als CMS überholt. Ja, Shopify ist CMS, ist ein SaaS irgendwas, aber ja, es ist halt trotzdem ein Content-Management-System, halt als SaaS-Lösung. Und ansonsten eben, dass die Drupal-Zahl runtergegangen ist und eben, dass Squarespace nicht wirklich gewachsen ist. Und das andere Spannende war, was er noch rausgezogen hat, ist eben, dass E-Commerce wächst wie sonst was und eben, dass er hat letztes Jahr angekündigt, letztes Jahr im November war das, Salesforce und Mailchimp wollten ja irgendwie in den Markt reindringen, was das Thema CMS betrifft und so. Und die sind eben nicht wirklich zu sehen. Und das war halt sehr spannend, wo eben auch zum Beispiel auch Squarespace, die ja auch quasi CMS machen und so weiter und so fort, die haben halt nicht wirklich einen großen Marktanteilsprung gehabt. Das war halt eher quasi wirklich, dass Shopify und WordPress eben den größten Sprung hingelegt haben.
Ja, bis dann Salesforce irgendwann mal wieder auf Einkaufstour geht und jemand anders weggekauft wird. So.
Ja, wir müssen, da muss ich mal ganz kurz mal betonen, das muss ich mal ganz kurz nachkommen, dass ich keinen Mist erzähle, aber der Mensch von Salesforce hat in Automatic investiert.
Ach.
Bin ich richtig? Ja, war das nicht das? Das quasi, das gesagt wurde, dass hier sind ein paar Millionen, lass mal was tun. Ich denke, für Salesforce ist es eben, genau, jetzt hier, WordPress.com Parent letztes Jahr, Ende letzten Jahres, September, hat Automatic $300 Millionen von Salesforce Ventures bekommen. Das heißt, Einkaufstour, du kannst Automatic, also es macht als Salesforce keinen Sinn, Automatic zu kaufen, aber es ist halt quasi ein sehr großer Fuß quasi in der Tür drin, dass du einfach CMS-mäßig quasi mit WordPress verbunden bist, weil gegen alle anderen hast du halt keine Chance. Also du könntest halt eher Squarespace oder Wix kaufen, da hättest du wahrscheinlich wäre günstiger als WordPress.
Also, ja, ich meine, Salesforce hat auch vor ein paar Tagen irgendwie gesagt, dass sie Slack kaufen wollen für schlappe 15 Milliarden. Also ich muss ganz, also bei den Zahlen, die heutzutage so über den Tisch gehen, was das angeht, irgendwie die armen Leute, die damals YouTube gegründet haben, oder? Die haben noch so wenig bekommen eigentlich.
Doch, für den, also wenn du den Inflation mit drin rechnest und sowas, ist eigentlich gut. Ja. Und das Schöne ist ja für die, die haben das Geld ja damals bekommen. Die haben nicht eine Fantasiezahl in der Zukunft bekommen.
Ja. Ja, was aber auch oftmals passiert, dass man so Fantasiepreise zahlt für die Zukunft. Also.
Ja, wie gesagt, die Frage ist halt, was macht strategisch für wen Sinn? Guck dir mal den einen der größten Deals der letzten Zeit an. Also jedenfalls von der Wirkung her, wie er gedacht war. Die Geschichte, dass Oracle quasi in den mit TikTok die Verbindung, was einfach nur darum ging, was dann ausgespielt wurde als oh mein Gott, Oracle kauft. Und das Endeffekt ist jetzt quasi, dass Oracle den Hosting Deal für die TikTok Cloud für USA hat. So, nachdem man so, yeah, Wahnsinn.
Also, was für ein Mega-Deal.
Also, TikTok bleibt weiterhin in chinesischer Hand, aber Hosting haben sie jetzt richtig fein reingedrückt. Nein, sie hosten nicht mehr bei AWS. AWS ist Amazon. Egal. Und der ehemalige, der Typ, der gerade noch im weißen Haus quasi sich verbarrikadiert, der ist ein großer Fan von allem, was nicht Amazon ist, weil es Bezos ist und Bezos auch die Washington irgendwas gehört. Jedenfalls hosten jetzt bei, ich glaube, das Azure die Oracle Cloud und wow. So, das sind also diese großen Deals, die dann ganz kleine Deals werden. Und bei Slack ist halt wirklich der Punkt, ja, Slack fehlt noch eine richtig große Mutter. Also, ne, also bei den Mega Leuten, die draußen rumlaufen, da fehlt halt, da ist halt Slack immer noch eigenständig. Und Microsoft Teams und sowas und so weiter und so fort. Aber, es, es ist halt quasi, wo willst du es wie in deinen Arbeitsablauf einbinden und wo hast du quasi Vorteile für dein Business, wenn du das tust?
Da frage ich mich allen Ernstes noch, also es war ja auch mal im Gespräch, dass Walmart TikTok kaufen will. Also da muss man jetzt immer die Brücke hinkriegen.
Ja, warte, halte ich fest.
Tu ich.
Du kennst doch Instagram. Instagram, also TikTok in schlecht, Instagram. Und der Instagram hat jetzt ein Update gemacht, wo sie Shopping mehr voranstellen. Und wo sie quasi das vereinfachen, dass du quasi Dinge auszeichnen kannst, dass du quasi Dinge kaufen kannst, wo sie UI-Elemente verschieben, dass du quasi mehr auf Shopping gehst. Und jetzt stellt die das größte soziale Publishing-Netzwerk, also TikTok, vor. Und wenn da jetzt noch ein Tick mehr E-Commerce reinkommt, wo kaufst du das Zeug?
Da muss man jetzt auch
erstmal drauf kommen. Ja, und dazu kommt ja auch, dass ich jedes soziale Netzwerk natürlich auch für alle möglichen kommerziellen Zwecke nutzen kann, einfach weil die Benutzerbandbreite da ist. Ich meine, es ist von Salesforce ja jetzt nicht die erste Einkaufstour oder der erste Versuch einer Einkaufstour, den die in dem Bereich dachten. Als LinkedIn verkauft worden war, war das auch durchaus ein Interessent, auch wenn Microsoft näher den Zuschlag bekommen hat. Und jetzt greift man Microsoft halt bei Teams wieder an, indem man das versucht. Aber nochmal zurückzukommen auf die Marktanteile der CMS-Systeme. Ich weiß ja irgendwie nicht, als ich die Zahlen gelesen habe, ob ich darüber lachen oder weinen soll. Ne? Was ich natürlich schön finde, ist, dass WordPress einen schönen großen Marktanteil hat. Aber was halt auch auffällt, ist, dass die anderen Open-Source-Systeme eigentlich alle massiv zurückfallen. Wenn ich sehe, Joomla hat nur noch 2,2%, Drupal nur noch 1,5%, alle anderen erscheinen schon gar nicht mehr in dieser Liste, dann entwickelt sich das, zumindest was den Open-Source-Bereich betrifft, immer mehr zu einer One-System-Show. Und das ist sicherlich der Entwicklung auf Dauer nicht zuträglich.
Da möchte ich ganz kurz mal reingreifen, weil wir hatten das Thema auch mit diesem, oh, Drupal verliert Marktanteil. Und ich so, ach nee, eigentlich ist es okay. Weil wenn man quasi sich den Drupal-Marktanteil anschaut, und der ist, wie gesagt, jetzt gesunken um, Gott, wie war das, um 0,2% von 1,7 auf 1,5. Nochmal ganz kurz, wie passieren überhaupt diese Zahlen? Diese Zahlen basieren darauf, dass W3 Tech die machen quasi einen Scan von Webseiten, die Alexa Top 1 Million Liste, und dann schauen die quasi nach, ob sie erkennen können, welches CMS ist das oder welches Ding ist das. Und der WordPress hat zum Beispiel jetzt None, also W3 Tech sich nicht klar ist, was das für ein CMS ist, dass er WordPress jetzt überholt. Da ist WordPress jetzt quasi, yay, erster Platz. Und was ich jetzt quasi dort sehe, ist, es wird halt immer einfacher, in den Top-Million-Sites quasi dafür WordPress zu benutzen, weil halt, ne, ist halt einfach. Aber dieses Headless-Ding, was ihr ja alle wisst, ne, was immer noch rumfliegt, wenn so ein Drupal einen Marktanteil verliert, dann ist es halt für mich quasi dieses so, oder Magento hat auch Marktanteil verloren, und ich weiß halt, bei beiden Bereichen ist Headless jetzt nicht so ein Thema wie bei uns, so ein, oh mein Gott, Headless, oh! Sondern es ist ein quasi, ja, das gehört einfach zum normalen Business dazu, dass man PBAs oder Headless oder irgendwas macht. So, das heißt, ich denke halt eher quasi, kriegst du einen Standardanzug, Shopify. Oder du kriegst quasi einen Standardanzug mit ein bisschen extra Knöpfen, WordPress. Kannst du quasi extra Knöpfe ranmachen und sowas. Oder du machst komplett unique Zeugs, dann gehst du quasi auf Headless und dann hängst du halt irgendwas dahinter. Und schon ist der Marktanteil quasi für diese Systeme nicht mehr messbar.
Ja, aber ich glaube nicht, dass man damit alles erklären kann. Bei Drupal mag es noch angehen, da ist der Abfall ja auch nicht sonderlich groß. Von, ich glaube, Anfang des Jahres waren sie bei 1,6 oder 1,7, jetzt sind sie bei 1,5, okay. Aber wenn ich mir zum Beispiel Joomla ansehe, die waren Anfang des Jahres noch bei 2,6% und sind jetzt noch bei 1,5 oder sowas, ne? oder knapp zwei. Also
2,2 sind sie jetzt.
Ja, ne, da ist ein massiver Abfall von 20-30%. Das kannst du nicht alles mit Headless erklären, sondern das kannst du eigentlich nur damit erklären, dass offensichtlich für neue Seiten es inzwischen interessanter ist, mit anderen Systemen zu arbeiten. Und das sorgt einfach auf Dauer dafür, dass bestimmter Wettbewerb und damit auch ein Anreiz, sich selber weiterzuentwickeln, fehlt.
Ich sag mal, gut, dass wir Gutenberg eingeführt haben. Das würde ganz anders aussehen, wenn man dann wäre Shopify größer gewesen.
Also ich muss auch ganz
ehrlich sagen, würde ich drauf wetten.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mit zunehmendem Abstand vom alten Editor und der Weiterentwicklung des Gutenberg, ich dann irgendwie, wenn ich die alten WordPress-Sachen sehe mit Pages, beziehungsweise einfach nur mit dem normalen Editor, da das auch echt schon ein bisschen als veraltet empfinde langsam.
Gut. So soll es sein.
Ja, und Wix taucht hier auch noch auf in der Liste. Das wunderte mich jetzt ein bisschen, aber ja.
Ja, wie gesagt, das war ja der Punkt. Wix hat quasi nicht den Marktanteilsprung hingelegt, den Shopify hingelegt hat. Das heißt, der Marktanteil Wachstum von Wix wurde von Shopify aufgefressen. Das heißt, die haben es einfach nicht geschafft, quasi zu performen an der Stelle.
Ja, aber vertut euch nicht, auch Wix hat seinen Anteil durchaus um 50% erhöht im Laufe dieses Jahres. Also das sind alles nur kleine Beträge, aber wenn man sieht, wo wir angefangen haben, ist es durchaus schon eine Zahl für sich.
Richtig.
Zumal Wix ja nur für so eine ganze Gattung steht. Ich meine, von diesen SaaS-Lösungen für Website-Bilder gibt es ja eine ganze Reihe, die auch teilweise von
den großen Anbietern. Ja, aber Weebly und sowas taucht ja gar nicht auf. Ja. Genau, Weebly und sowas taucht ja gar nicht auf. Aber ich denke, wie gesagt, dass halt Shopify halt da ordentlich quasi saubere Lösungen baut und eben auch diese und ich will mit dem Ding was verkaufen, halt bei Shopify schon im Namen drin ist. Das heißt, du hast halt wirklich dann einen Vorteil, dass du eben, wenn du darüber nachdenkst, eine Webseite zu machen, plus eben da noch was draufzuziehen, dass du halt vielleicht da mit Shopify halt sauberer möglicherweise läufst und deswegen da quasi die anderen Systeme ein bisschen Probleme haben. Und auch bei Wix war es, glaube ich, die haben auch einen, so, glaube ich, Headless oder sowas Zeugs irgendwie mit rumfliegen und so. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber da war auch was. Also ich denke, da ist einiges an Bewegung drin, an der Möglichkeit quasi, mit so einer SaaS-Lösung zu gewinnen. Aber der Vorteil ist eben immer für WordPress, bei uns ist halt ein riesengroßes Ökosystem dahinter. Und das hast du halt bei den anderen hast du das halt viel schwerer. Ans Laufen zu kriegen.
Wobei man bei Shopify auch sagen muss, der Erfolg von Shopify ist natürlich in weiten Bereichen auch ein Problem von WooCommerce. Ne? Geh mal als nicht webtechnisch versierter Mensch hin und versuche einen Shop aufzusetzen. Mit Shopify geht das innerhalb von 2-3 Stunden und ich habe alles am Laufen und habe meine ersten Artikel drin. Bei WooCommerce ist die Lernkurve sehr viel steiler, es dauert am Anfang länger. Von daher, da kann ich mir sogar erklären, warum dieses System für viele so interessant ist.
Ich habe das Shopify noch gar nicht ausgetestet, aber hier unten weiter runter in dem Artikel. Bei dem Jost ist auch mal interessanterweise die Entwicklung der beiden Shop-Systeme und da gibt es jetzt keinen Verlierer bei, weil beide wachsen halt. Also die nehmen auf jeden Fall deutlich zu. Bei jetzt Anfang des Jahres war der Marktanteil von Shopify bei 1,7, der ist jetzt bei 3,1 und bei WooCommerce war der bei 5,6 und ist jetzt bei 7,1. Also das sieht schon, also die haben beide gut zugelegt.
Ja, yeah, Covid.
Ja. Ja, gut, das ist Marktanteil. Der ist ja noch prozentuell zum ganzen Markt. Das ist jetzt nicht einfach nur.
Ja, aber es ist ja nicht der Markt der Shop-Systeme, sondern der Markt aller Webseiten. Deshalb, je mehr Webseiten einen Shop haben, desto mehr nutzen natürlich dann auch WooCommerce oder Shopify.
Ja. Ja, stimmt.
Oder sonst was.
Gut, dann kommen wir zu den Terminen. Wenn ich sie jetzt noch mal finde. Da habe ich sie doch. Gut, also es geht in den Dezember rein und am 2.12.2020 ist das Meetup in Stuttgart oder aus Stuttgart mit dem Thema Einstieg in die digitale Barrierefreiheit. Das Ganze um 19 Uhr. Am 3.12. um 18 Uhr gibt es das Meetup auf der Weinstraße. Aus der Weinstraße dann auch. Auch am 3.12. gibt es das Meetup aus Dortmund. Podcasting mit WordPress um 19 Uhr. Dann am 8.12. Um 19 Uhr das Meetup aus Düsseldorf mit dem Thema gute Seiten, schlechte Seiten. Am 9. Dezember gibt es dann das Dezember-Meetup aus Wien. Am 15. haben wir nicht. Das kommt dann beim nächsten Mal. Da kommt noch das Meetup aus Mannheim. Aber das sind die nächsten 14
Tage. Wobei du ein Meetup jetzt überschlagen hast. Das Meetup in Bonn ist jetzt auch am Mittwoch, am 2. um 19 Uhr mit dem Thema Mac, My Website Great Again, wo wir uns einfach darüber mal unterhalten, wie sehen eure Webseiten aus, was wollt ihr vielleicht noch machen, was gefällt euch nicht so gut oder wo wollt ihr was ändern. Also so eine Art Werkstatt.
Ah, okay, alles klar.
Und eine Anmerkung noch, die Werbung sei für Düsseldorf gestattet. Die Düsseldorfer bieten ja nicht nur dieses monatliche Meetup an, sondern die haben jetzt auch den Lockdown, in dem wir gerade wieder sind, zum Anlass genommen, wie auch im ersten Lockdown wieder so ein wöchentliches Meetup jede Woche zu machen. Wer kommt, der kommt. Manchmal gibt es kleine Themen, manchmal ist es nur ein informeller Austausch. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Jeweils donnerstags ab 20 Uhr.
Wer da auf dem Laufenden bleiben will, was da passiert und wie sich verabredet wird, also entweder mal auf die wp-meetups.de Seite gucken. Aber wie ist die wp-kalender.io, gibt es dann auch noch?
Ja, genau.
Wie fielen sie gerade noch ein? Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr aktiv in der WordPress-Community sein wollt, dann könnt ihr auch einfach bei Slack reinkommen. Also es gibt auch einen WordPress-Slack. Da müsst ihr da mal schauen. Googelt am besten mal danach nach Slack und WordPress Deutschland irgendwie und dann werdet ihr sicherlich einen Artikel dazu finden, wie das erklärt wird, wie man da reinkommt, weil ganz so einfach ist das nicht.
Ich glaube, der steht doch einfach de.wordpress.org/slack. Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ah, Moment. Können wir auch direkt mal testen. /Slack. Ja, genau. de.wordpress.org/Slack. Einfach da drauf mal gehen. Joa, wenn sonst keiner mehr was hat, dann würde ich jetzt sagen,
dann
wünsche ich schöne 14 Tage. Ein Happy Update auf 5.6.
Dann hören wir uns wieder am 14. Dezember.
Gut, genau. Alles klar. Bis dann. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ich bin immer total vorbereitet, was das Outro angeht.
Drück den Knopf.